Kapitel 7 Emanzipation durch Rebellion. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir brauchen ein neues Bildungsideal, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Das steht außer Frage. Dazu benötigen wir mehr als die institutionelle Wissensvermittlung über Schulen, Ausbildungen oder Universitäten bieten kann. Denn neben dem reinen Wissen muss es sinnvollerweise auch um geförderte Fertigkeiten, bewusst wahrgenommene Emotionen und eine innere Haltung zu sich selbst und der Umwelt gehen. Das klingt in der Theorie gut und schlüssig. Doch wie kann es funktionieren, unsere seit Jahrhunderten eingefahrenen Bildungsstrukturen aufzubrechen und zu erweitern? Die vielen Menschen und Institutionen, die sich im System Bildung gemütlich eingerichtet haben, weil es schon immer so war, wie es ist, werden nicht jubelnd aufspringen und die Veränderung begrüßen. Im Gegenteil. Gerade diese Kreise werden vielleicht sogar verstört reagieren, sehen sie doch ein ach so bewährtes System gegen die Wand fahren. Mit gutem Zureden wird hier nichts zu erreichen sein. Es braucht Rebellion. Vorbild Sonita. Mit Rap raus aus der Sklaverei. Die Geschichte von Sonita Alithade verdeutlicht, was damit gemeint ist. Im Alter von 10 Jahren sollte sie zum ersten Mal zwangsverheiratet werden. So ist das in Afghanistan üblich. Doch die Ehe kam nicht zustande. Die Familie floh vor den Taliban nach Teheran, wo sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr lebte, in eine Flüchtlingsschule ging und ihre Leidenschaft für Rap entdeckte. Durch den iranischen Rapper Yas und den US-Amerikaner Eminem beeinflusst, begann sie eigene Lieder zu schreiben und aufzunehmen. Die Musik und der Rap wurden ihre Leidenschaft und sie träumte von einem Leben als Künstlerin. Doch es sollte anders kommen. Ihr Leben nahm plötzlich eine dramatische Wendung, als ihre Familie beschloss, sie an eine afghanische Familie zu verkaufen, um ihrem Bruder mit dem Erlös eine Braut zu finanzieren. Ihr Preis? 9.000 US-Dollar. Weniger als ein gebrauchter Kleinwagen. Das, was für uns empörend klingt, ist in Afghanistan üblich. Mädchen, die mit dem 16. Lebensjahr als ehemündig gelten, werden von den Familien an potenzielle Ehemänner verkauft. Häufig sind diese Familien bettelarm und ein Verkauf der jungen Mädchen ist die einzige Option, um an Geld zu gelangen. Die verkauften Bräute sind dann verdammt zu einem Leben in Unterdrückung und ohne Chance auf eigene Bildung und eigene Entscheidungen, so ist eben die Tradition. Auch Sonita, die 1997 in Herat in Afghanistan geboren wurde und die im Iran etwas mehr Freiheit und westliche Musik kennenlernen durfte, sollte am Ende die archaische Tradition der Zwangsheirat akzeptieren. Denn so ist es eben Brauch im Hindukusch. Und wie Sonita ergeht es hunderttausenden Mädchen, die sich in ihr Schicksal fügen und die Traditionen leben müssen. Doch es kam anders. Die Sundance Award-Gewinnerin und iranische Dokumentarfilmerin Rokhsareh Ohemaghomi, später berühmt geworden durch den Dokumentarfilm Sonita, entdeckte in Teheran in einem Flüchtlingsprojekt das Talent der jungen Sonita Alizadeh und entschloss sich, einen Dokumentarfilm über die Künstlerin zu drehen. Während der Dreharbeiten entschied Sonitas Mutter, die junge Frau zu verheiraten, und der Film nahm eine völlig andere Wendung. In ihrer Verzweiflung schrieb Sonita den Song »Brides for Sale«, in dem sie die Strukturen anklagte. Entgegen dem dokumentarfilmerischen Grundsatz, nicht in die zu erzählende Geschichte einzugreifen, entschied sich Maghomi, Sonita zu helfen und sie dabei zu unterstützen, ein Musikvideo zu drehen. Das Video wurde auf YouTube über 500.000 Mal angeklickt und machte Strongheart, eine amerikanische NGO, auf sie aufmerksam. So wurde es Sonita ermöglicht, 2015 in die USA auszureisen und die Wasatch Academy in Utah zu besuchen. Ein Happy End in gewisser Weise also. Aber was macht Sonitas Geschichte so spannend im Zusammenhang mit Bildung und dem Menschen innerhalb des Systems? Es ist ihre Rebellion. Der Drang des Einzelnen, gegen die traditionellen Systeme aufzubegehren, wenn sie sich nach Unrecht anfühlen. Das junge afghanische Mädchen und die Dokumentarfilmerin erzählen nicht nur eine Geschichte über die Tradition der Zwangsverheiratung, sondern auch eine Geschichte über Bildung. Denn ohne den festen Willen, selbst über ihr Leben zu entscheiden und ihre innere Anstrengung, wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. Und ohne ihren persönlichen Mut hätten viele andere junge Frauen in vergleichbaren Situationen nicht erkannt, dass es möglicherweise auch einen Plan B oder C gibt. Sonita ist also nicht nur eine Aktivistin gegen die Zwangsverheiratung, sondern auch eine Aktivistin für die Bildung. Und die damit einhergehende Auflehnung gegen bestehende Denkstrukturen, die die Freiheit des Einzelnen einschränken. Der Kampf Sonitas sollte uns damit gleichermaßen Mahnung wie Ansporn sein, auch die Systeme, in denen wir leben, zu hinterfragen. Denn nur wenn uns das gelingt, können wir unsere Systeme so weiterentwickeln, dass sie uns dienen und nicht wir Menschen ihnen. Mit Systemen sind neben den politischen und religiösen vor allem die gesellschaftlichen Systeme gemeint, also das, was in einer Gesellschaft ideal scheint, zum Beispiel Übergewicht oder Magersucht, und das, was als geächtet gilt, zum Beispiel laissez-faire oder wechselnde Partnerschaften. Diese Ideale werden im Naturzustand nicht gelebt, sondern erst durch die Herausbildung der Gesellschaft vorgelebt und entwickelt. Doch nicht alles, was die Gesellschaft vorlebt, ist ideal. Im Gegenteil. Entscheidend wird es hier sein, Wichtiges von Unwichtigem und Richtiges von Falschem zu differenzieren. Werden wir beispielsweise aus dem Jahr 2050 zurückblicken und uns fragen, wie wir tote Tiere essen konnten, dass Frauen und Menschen anderer Hautfarbe vor dem Gesetz nicht gleichgestellt waren oder wie wir noch in Universitäten geraucht haben? Gesunder Menschenverstand reicht aus, um zu fordern, dass kein ökonomisches oder politisches System einen anderen Zweck verfolgen darf, als den Menschen zu dienen. Bisher haben wir immer darüber gesprochen, ein neues Bildungsideal für das 21. Jahrhundert zu entwickeln und uns über die einzelnen Themenfelder Gedanken gemacht. Nun wird deutlich, dass es dabei um viel mehr gehen muss. Im Fokus steht ein gesamtes, neu gestaltetes Umfeld, das den Menschen auf seiner Suche nach dem eigenen Charakter und der Entscheidungsfähigkeit begleitet. Dazu reichen keine klassischen bilateralen Beziehungen wie die zwischen Lehrenden und Lernenden aus. Es müssen vielmehr multilaterale Netzwerke entstehen, in denen sich jedes Individuum, aber auch ganze Gruppen bewegen können. Wir haben in der Vergangenheit viel zu häufig versucht, in Systemen zu denken, die lediglich Komplexität reduzieren und nach einzelnen Variablen optimieren. Das eigene Einkommen, der Output pro Quadratmeter Ackerland oder das Bruttoinlandsprodukt. Dabei haben wir aber vergessen, das gesamte Ausmaß der Folgen unserer Handlungen abzuschätzen. In der Agrarwirtschaft hat Düngung zu einem Artensterben geführt, das die Gesellschaft billigend in Kauf genommen hat, um günstige Nahrungsmittel erwerben zu können. Durch die reduzierte Artenvielfalt verändern sich aber auch viele andere natürliche Prozesse, wie etwa das Fehlen der Bestäubung durch Bienen oder Monokulturen, die zu nährstoffarmen Böden führen. Somit steigen die individuell optimierten Erträge, aber parallel dazu auch die Gesamtkosten für die Gemeinschaft. Es ist also zu klein gedacht, immer nur die eigene Perspektive zu sehen, sondern es braucht Perspektivwechsel, einen aufmerksamen Blick für die Details, viele Fragen und den Mut, gegen scheinbar Bewährtes aufzustehen. Um gegen unser Bildungssystem rebellieren zu können, müssen wir die verschiedenen Einflussfaktoren, die häufig nicht sichtbar sind, offenlegen. Hier ist ein Blick auf die strukturelle bzw. systemische Diskriminierung hilfreich, also die Formen der Diskriminierung, die durch die Struktur der Gesellschaft immanent sind, beispielsweise durch Normen und Regeln, wie etwa die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, Gender Wage Gap. Viele weitere Formen der strukturellen Diskriminierung halten sich bis heute in den Systemen, fortgeführt aus alten Zeiten der Kolonialisierung, der Rassentrennung oder der Religion. Beispiele gibt es viele. Das Kastensystem der hinduistischen Gesellschaft, das den Aufstieg der untersten Kasten, den Dalits, den Unberührbaren, nahezu unmöglich macht, oder die Tatsache, dass Queen Elizabeth II. Auch im Jahr 2021 noch Staatsoberhaupt von 53 Ländern des Commonwealth of Nations ist. Die Stakeholder im Bildungsökosystem. Indem wir unseren Umgang mit komplexen, natürlichen Systemen auf die Bildung übertragen, werden wir ihrer Vielschichtigkeit gerecht. Denn es geht nicht nur darum, Schule, Sportvereine, Universitäten und Ausbildungsstätten neu zu denken, sondern die Grundlagen für ein ganzheitliches Bildungsökosystem zu legen. Bildungsökosystem deshalb, weil die Diskussion der Bildung im Sinne einer Plattform nicht weitgehend genug ist. In einem Ökosystem hingegen sind auch Beziehungen zwischen einzelnen Playern ohne Nutzung der Vermittlungsplattform möglich. Die Stakeholder innerhalb eines Ökosystems haben direkten bildenden Einfluss. Als Stakeholder werden alle die Personen bezeichnet, die im klassischen Sinne bei einer Organisation etwas at risk haben. Also zum Beispiel Menschen, die abhängig sind von den Handlungen des anderen. Damit sind wir per se durch die Nutzung der gemeinsamen Umwelt Stakeholder des jeweils anderen. Wir haben also ein intensives Interesse daran, dass unsere Mitmenschen sich auch in unserem Sinne verhalten. Für die Entwicklung des Einzelnen sind wiederum Mitmenschen, Eltern, Medien, Lehrende und Trainierende Stakeholder. Und die Einstellung der Menschen im direkten Umfeld sind von fundamentalem Einfluss auf die Bildungswilligkeit des Einzelnen. Im Volksmund wird sehr häufig davon gesprochen, dass das Umfeld entscheidend ist für die Entwicklung eines Menschen. Sprich, die Geburt allein ist ausschlaggebend dafür, welche Potenziale ein Mensch entfalten wird. Dieser Zusammenhang lässt sich in vielen Studien nachweisen. Der Ökonom Raj Chetty, Professor an der Stanford University, hat in seinem berühmten Opportunity Atlas den Zusammenhang zwischen Herkunftsort und der Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs aus der Armut in den USA dargelegt. Denn der Einfluss, den unser Umfeld auf uns ausübt, ist erheblich. Daher sollte es zur Aufgabe der Gesellschaft werden, ein möglichst optimales Umfeld für alle Menschen zu etablieren. Wir können speziell bei Kindern aus prekären Verhältnissen beobachten, dass die positive Vorbildfunktion fehlt, wenn etwa die Eltern arbeitslos sind und sie dementsprechend morgens auch nicht aufstehen und zur Arbeit müssen. Diese Kinder haben es häufig schwer, einen Alltagsrhythmus zu finden. Auf der anderen Seite der Lebensverhältnisse gibt es viele Kinder in Akademikerfamilien, die von Anfang an einem hohen Drang nach ökonomischem Erfolg ausgesetzt wurden. In diesen Umfeldern lässt sich gelegentlich ein reduziertes soziales Bewusstsein beobachten. Und trotzdem leben beide Familien im selben Staat und haben, theoretisch, die gleichen Möglichkeiten. Doch der Staat kann viele Angebote schaffen, die gut gemeint sind, aber ins Leere laufen, wenn nicht das gesamte Ökosystem um den Menschen herum Entwicklungswege befürwortet. Den Eltern kommt hierbei eine besondere Rolle zu. Insbesondere in der frühkindlichen Erziehung sind Kinder sehr stark vom Elternhaus geprägt, während später Lehrende in Schulen, Ausbildung oder Universitäten die Rolle der Eltern komplementär oder substituierend ergänzen. Im späteren Erwerbsleben kommen dann sogenannten Mentorinnen besondere Verantwortungen zu, prägen sie doch die Einstellung zur Arbeit und die Perspektiven auf die Welt. Ihnen widmen wir im 5. Teil, indem es um die konkreten Ansatzpunkte geht, mehr Aufmerksamkeit. Wir sehen also, dass wir alle Stakeholder des jeweils anderen sind und dass somit eine wechselseitige Bildungsbeziehung existiert. Dabei ist das engere Umfeld wichtiger als das weitere, vor allem was den direkten Einfluss betrifft. Es lohnt sich darüber nachzudenken, wie Stakeholder die Bildung des Einzelnen positiv statt negativ begünstigen können, um sich dann in einem zweiten Schritt darüber bewusst zu werden, dass sie Teil der Bildung sind. Welche Stakeholder gehören zum Bildungsökosystem? Familie, Eltern, Geschwister, Verwandte, formale Erziehung und Bildung, Kita, Kindergarten, Schule, Universität, Ausbildungsbetrieb, freiwillige Bildung, Sport, Musikschule, Sprachunterricht, privates Umfeld, Freundinnen, Gemeinschaften, Medien, klassische und soziale, und berufliches Umfeld, Unternehmen, Behörden. Das Bildungsökosystem muss also um jeden Einzelnen herum so ganzheitlich gedacht werden, dass Lenkungswirkungen im Sinne von Stimuli sowohl befürwortend als auch korrigierend möglich werden, ohne dabei die freie Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums zu stark zu limitieren. Ökosysteme leben von Dynamik, Komplexität und Offenheit. Die Beziehungen untereinander fördern die Optimierung und den Kreislauf. Wie in den Naturwissenschaften gelten diese Zusammenhänge auch für bildende Ökosysteme. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie das verbundene Haus. Moderner interpretiert bezeichnet das Ökosystem einen vernetzten Bildungsraum im Sinne eines Umfeldes. Das Ökosystem verfolgt die Logik, dass 1 plus 1 gleich 3 ist, sich also Bildung und Stimuli mehrfach auszahlen. Das Lernen der Sprache Spanisch hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Reflexion der eigenen Kultur und löst Kreativität im wirtschaftlichen Kontext aus. Das Bildungsökosystem wird somit zu einem dynamischen Komplex von Gemeinschaften und Partnerinnen sowie deren Wechselwirkungen. So wie Bienen Pflanzen bestäuben, sollen die Stakeholder des Bildungsökosystems die Bildung des Einzelnen und der Gemeinschaft stimulieren und befeuern. Bei Kindern aus Akademikerfamilien der ersten Generation sieht das häufig ganz anders aus. Sie sind überdurchschnittlich stark durch ein ökonomisches Leistungsmotiv geprägt. Während in diesen Haushalten der Blick von außen ein positives Bild vermittelt, zeigt doch ein Blick hinter die Kulissen, dass viele Kinder gedrängt werden, Dinge zu tun, die nicht ihrem Naturell entsprechen, sondern aus ökonomischer Motivation heraus. Dies ist übrigens auch ein Grund für den rapiden Anstieg der Quantität an Studienplätzen an privaten Universitäten. Gerade in diesen Kreisen gehört es quasi dazu, zu studieren. Ist das Kind von der kognitiven Leistungsfähigkeit her möglicherweise nicht in der Lage oder nicht interessiert an einem Studium, wird doch eine Berufsausbildung als gesellschaftlicher Abstieg vom Elternhaus gesehen. Während das Kind vielleicht besondere Fähigkeiten im pädagogischen oder künstlerischen Bereich hat und hier auch seinen Lebenssinn gefunden hätte, fühlt sich so mancher vom familiären Umfeld doch dazu gedrängt, Betriebswirtschaftslehre oder Jura zu studieren, und das dann eben mangels passendem Numerus Clausus an einer Privatuniversität. Wir sehen also, es reicht nicht, das System an sich zu verändern, sondern wir müssen auch an den Einstellungen der Älteren drehen, um Ökosysteme zu schaffen, die eine optimale Entwicklung im Sinne des Einzelnen, der Natur und der Gesellschaft fördern. Darüber hinaus wird es nötig sein, in der öffentlichen und privaten Debatte ein besonderes Augenmerk auf die Wertschätzung diverser Berufsgruppen zu legen. Besonders prominent wurden in den vergangenen Jahren die Rolle und Wertschätzung gegenüber der Pflege diskutiert. Aber auch Kindergärtnerinnen, Erziehende, Reinigungskräfte, Sportlerinnen, Kreativschaffende und Gärtnerinnen übernehmen in unserer Gesellschaft wichtige Aufgaben. Menschen, die in diesen Funktionen arbeiten, werden jedoch nicht im selben Maße durch die Gesellschaft wertgeschätzt wie beispielsweise Ärztinnen, Juristinnen oder Lehrerinnen. Sicher will jedes Elternteil für sein Kind nur das Beste. Aber ist das Beste nicht das, worin das Kind Selbsterfüllung findet? Und eben nicht das, wo der größte monetäre Wert erzielt werden kann? Ist das Kind nicht dann erfüllt, wenn es sich auf die Suche nach seinem Ikigai macht? Wir alle müssen also gemeinsam diskutieren, welche Strukturen es benötigt, um sowohl formelle als auch informelle Bildungswege zu initiieren, damit Menschen den Mut finden, eigene Wege zu beschreiten. Die Stakeholder für die Bildung des Menschen haben einen hohen Einfluss auf den Bildungsweg, den jeder Einzelne geht. Sind Sie sich dessen wirklich bewusst? Es ist gar nicht so einfach, hier die eigene Wichtigkeit zu erkennen, die Aufgaben anzugehen und sie dann selbstlos zu erfüllen. Gute Stakeholder agieren wie Trichter, die Menschen in gewisse Richtungen steuern, ohne individuelle Eigeninteressen oder zu eng zu werden und die freie Entfaltung zu hemmen. Nur dann ist für den anderen eine optimale Entwicklung innerhalb des Ökosystems möglich.